Ja, wir lesen ja gerade das Markus-Evangelium. Wir machen es immer so, wir nehmen jeden Abend, jeden Dienstagabend ein Kapitel und aus dem Kapitel dann eine Stelle. So sind wir jetzt beim 7. Kapitel angekommen. Und ich habe euch folgende Stelle mitgebracht, die Heilung des Taubstummen. Im 7. Kapitel, Vers 31 folgende. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt übersetzt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von der Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen, doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Die Tauben hören und die Stummen sprechen. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Wie immer werde ich zu der Stelle drei Punkte herausgreifen. Einmal, was hat Jesus getan? Was sagt er? Und was heißt das dann auch für uns, für unseren Alltag? Das ganze Kapitel ist von Markus nochmal eingeteilt in ein größeres Ganze, was mit dem Ende des 4. Kapitels beginnt und mit dem 8. dann schließt. Und das ist hier überschrieben in der Einheitsübersetzung Taten und Worte Jesu. Hier geht es also darum, dass uns der Evangelist zeigen will, wie steht Jesus zu den Menschen und wie steht er heute zu dir? Wie kannst du dich auf ihn verlassen? Wie behandelt er dich? Was sagt er dir? Und das eben jetzt heute dargestellt, wie geht Jesus mit dem Taubstummen um? Also da heißt es ja, wie auch bei dem Lahmen schon, da brachte man. Also ein paar Leute kommen und bringen einen Taubstummen zu Jesus und bitten ihn, er möge ihn berühren. Das ist das Erste. Das ist ja eine eigenartige Bitte. Ne? Da hinten sitzen zwei Ärzte, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass ein Patient kommt, eine Mutter mit ihrem Kind und sagt, es hat ganz schlimme Ohrschmerzen, alles tut ihr weh, sie kann nicht gut hören. Und dann sagt die Mutter, können Sie die Tochter mal berühren? Ja, Ärzte würden wahrscheinlich etwas ratlos gucken. Und sagen, wieso berühren? Da muss man behandeln. Irgendwas muss da passieren. Ja? Berühren ist ja irgendwie eigenartig. Wenn man jetzt da sucht, was kann das denn bedeuten? Dann würde man sagen, naja gut, Jesus, der Ruhm hatte sich ja mittlerweile rumgesprochen. Es kamen ja auch schon Mütter mit ihren Kindern, dass Jesus sie in die Arme nimmt und segnet. Wollten sie sowas? Aber wäre ja auch ein bisschen wenig. Ne? Von Jesus mal die Hand, dass Jesus ihm die Hand gibt. Na gut, das wäre so wie im Wahlkampf, wenn Frau Merkel oder Herr Schulz kommt und man kommt mal in die Nähe und gibt ihm die Hand oder er dir. Und heute macht man dann ein Selfie. Ist ja ganz nett, aber bringt ja nicht wirklich viel. Bei Jesus muss es offenbar noch was anderes gewesen sein, als wir heute unmittelbar von unserem Erfahrungsbereich verbinden. Die Leute müssen gewusst haben, wenn Jesus ihn berührt, dann passiert was. Dann passiert was. Und was passiert? Er wird wieder heil. Er wird wieder so, wie Gott es sich am Anfang der Schöpfung gedacht hat. Dieser Mensch kann dann wieder hören und sprechen. Das müssen die verbunden haben. Denn es war ja auch schon an anderen Stellen berichtet, dass zum Beispiel eine Frau mit Blutungen zu Jesus hingeht, sich an ihn ranpirscht und sagt, wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühre, dann bin ich geheilt. Und sie ist geheilt. Und so waren ja schon viele Dinge passiert, die sich rumgesprochen hatten. Also sagen die Leute, wir bringen ihn zu Jesus und sagen ihm mal, er soll ihn berühren. Und das ist doch wunderbar. Ich komme dann nachher gleich nochmal drauf zurück, was das für uns heute bedeuten kann. Wie können wir uns denn von Jesus berühren lassen? Aber vielleicht bist du dir noch gar nicht so sicher, ob du das willst. Weil du sagst, hey, was macht er dann mit mir? Ich kann ja hören, ich kann ja sprechen, aber was macht er mit mir, wenn Jesus mich berührt? Also gucken wir später erst nochmal, gucken wir mal, was Jesus mit dem Taubstummen tut. Wie einfühlsam, wie liebevoll er mit ihm umgeht. Es ist unglaublich. Ich habe mir das heute Nachmittag nochmal richtig klar gemacht. Also Jesus ist wirklich die Liebe in Person. Und das wird an allen Ecken und Enden deutlich. Egal, wo er Menschen begegnet, er begegnet ihnen in Liebe, denn er ist ja der Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist, damit die Liebe des Vaters deutlich wird. Und so auch hier. Was macht denn Jesus? Als erstes heißt es, er nimmt den Taubstummen mal mit an die Seite. Und es heißt dann hier sogar ausdrücklich, von der Menge weg. Weg von der Menge. Das heißt also, Jesus gebraucht diesen Taubstummen nicht, um zu demonstrieren, wie toll er drauf ist und was er alles kann. Jesus geht es nie darum, dich einzusetzen, ich möchte fast sagen, zu missbrauchen als ein Demonstrationsobjekt des Glaubens. Noch nicht mal das. Wenn Jesus dir begegnet, dann immer, weil er dir mit Liebe begegnen will und weil er dich wirklich liebt. Aus purem Erbarmen möchte Jesus jedem Menschen, der ihn braucht, helfen. So auch dem Taubstummen. Man weiß nämlich, wenn jemand taub ist, dann hört er eben nichts, aber er kann auch nicht wirklich sprechen. Oftmals kann er aber so ein paar Laute von sich geben. Und das ist oft schwierig, wenn die Leute dann denken, naja, ein paar Laute gibt er ja, vielleicht hört er und spricht er doch. Aber er kann ja nicht verstehen, er kann sich nicht verständigen. Und manchmal war es dann auch so, und es ist heute dann, wollen die Leute halt was verdeutlichen in bester Absicht und schreien dann darum, was aber den Taubstummen nur noch mehr verwirrt. Und deshalb sagt Jesus, ich nehme ihn erstmal weg. All das kann jetzt gar nicht passieren. Wenn du in der Nähe Jesu bist, dann kann dir nichts mehr passieren. Er ist dein Schutz, er ist dein Hirte. Oder wie Helga es vorhin gesagt hat, er ist mein Hüter. Mögen andere über mich frutzeln oder ihren Unmut loslassen, er ist mein Hüter. In seiner Hand bin ich geborgen. Und das kommt mal als erstes zum Ausdruck. Indem Jesus ihn von der Menge wegnimmt. Und so kannst auch du wissen, wenn du zu Jesus gehst, wenn du sagst, er soll der Herr deines Lebens sein, dann bist du bei ihm geborgen. Du bist bei ihm sicher. Nichts kann dir letztendlich passieren. Weil er das Leben ist und weil du in seiner Hand geborgen bist. Da kann dir noch eine Menge passieren. Auch Christen, die jetzt da in dem verheerenden Sturm sind, auch wenn die beten, pfeift es trotzdem gewaltig um die Ohren. Aber du weißt, letztendlich bist du in seiner Hand sicher und geborgen. Was immer auch passiert. So, und was macht dann Jesus? Ist mir heute Nachmittag erst aufgegangen. Mir fiel wieder ein, diese Übertragung von Prochrist in der Kirche. Da war immer ein Gebärdendolmetscher dabei. Ja? Bei manchen Gottesdiensten im Fernsehen ja auch. Da war ein Gebärdendolmetscher dabei. Und ich dachte mir, Donnerwetter, Jesus verhält sich zu dem Taubstummen wie ein Gebärdendolmetscher. Ja, er versucht nicht, auf ihn einzureden. Er sagt auch nicht, jetzt kommt das vollmächtige Wort, butsch, und du kannst hören. Sondern er auch ganz behutsam geht er mit dem Taubstummen Schritt für Schritt. Und so kannst auch du vertrauen, Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, mit deinen Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen. Und er geht behutsam mit dir Schritt für Schritt. Also was macht er dann, nachdem er von der Menge weggegangen ist? Er legt ihm die Finger in die Ohren. Ja. Also der Taubstumme sieht, was da passiert. Dann berührt er mit Speichel die Zunge des Taubstummen. Das war von seinem Verständnis her auch völlig normal. Speichel galt damals als Medizin. Das heißt, der Taubstumme sagt, aha, jetzt bekomme ich Medizin, damit ich sprechen kann. Und dann tut Jesus noch was, er blickt zum Himmel. Er zeigt gleichsam dem Taubstummen, von dort kommt mir Hilfe. Woher kommt mir Hilfe? Von Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. So, und dann kommt das vollmächtige Wort, Ephata, öffne dich. Und in dem Augenblick kann der Taubstumme hören und sprechen. Und das ist halt wie bei der Schöpfung. Durch Jesus ist ja auch alles geschaffen. Wenn man den Schöpfungsbericht liest, im ersten Kapitel Buch Genesis oder erstes Buch Mose, dann findet man das auch, Gott sprach und es geschieht. Gott spricht, es werde Licht. Und dann heißt es nicht, es wurde ein bisschen heller und Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nein, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und so eben auch hier, Jesus als der Sohn Gottes spricht das Wort, öffne dich, und der Taubstumme kann wieder hören und sprechen. Ja, und dann kommt dieser etwas merkwürdige Einschub, dass es Jesus sagt, ihr sollt nicht darüber reden. Bin ich immer wieder gefragt worden, wieso will Jesus das denn nicht? Ist doch eine gute Sache. Das hängt einfach damit zusammen, die Stelle, die wir hier lesen im 7. Kapitel, 8., 9. geht es noch weiter, aber dann beginnt schon der Einzug in Jerusalem. Und Jesus musste immer diesen Drahtseilakt gehen, nachher auch, es folgt ja dann im 8. Kapitel die Speisung der 4000, dass das Volk ihm zum König machen wollte, gewaltsam. Jesus musste sich immer wieder dem entziehen. Und hätten sie das gemacht, dann wäre sein eigentlicher Weg, nämlich den Leuten zu zeigen, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre damit durchkreuzt worden. Kommt ja nachher auch im Verhör zum Ausdruck, dass der Hohepriester sagt, dann kommen die Römer und machen ganz Israel platt, weil sie denken, es ist ein Aufstand. Und das wollte Jesus immer wieder vermeiden, deshalb sagte er ihnen immer, nee, erzählt nicht so viel davon, sonst erhöht sich diese Gefahr. Ansonsten hatte er natürlich nichts dagegen, dass die Menschen Gott lobten und Gott priesen und genau das dann eben sagten. Und so ist es hier ja dann auch. Es heißt dann, außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Das ist ja auch die Antwort, die er dem Johannes dem Täufer gibt. Bist du der Messias oder nicht? Doch, sagt ihm einfach, er sagt nicht ja oder nein, sondern er sagt, sagt dem Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und so weiter. Das heißt, wir finden das hier ähnlich wieder wie im Schöpfungsbericht. Die Leute sagen, er hat alles gut gemacht. Und so heißt es auch im Buch Genesis, gleich am Ende des ersten Kapitels, und Gott sah sich alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und das ist auch die Perspektive, die dir Gott schenkt. Und im Mittelteil, ähnlich hier bei der Heilung des Taubstummen, genauso wie im 6. Kapitel bei der wunderbaren Brotvermehrung, Jesus schaut zum Himmel und spricht den Lobpreis. Oder hier, schaut zum Himmel und seufzte. Das ist auch eine Stelle, die wird oft ganz ulkig übersetzt. Wird auch oft gefragt, wieso hat Jesus denn geseufzt, wenn er zum Himmel schaut? Das ist ja öfter gesagt. Jesus seufzte. Das ist aber nicht, wie wir so erkennen, ein Stoßseufzer. Wieso sollte er das dann an der Stelle auch tun? Wenn Jesus einen Stoßseufzer von sich gegeben hätte, dann doch am Anfang. Er war geschafft von den vielen Heilungen, von den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und. Und schon wieder kommt er irgendwo hin und schon wieder kommen Leute und wollen, dass er heilt, was ihn ja auch Kraft kostete. Also wenn es dann hieß, da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Und da hätte gestanden, Jesus schaute ihn an und holte mal tief Luft und seufzte. Ja? Weil er sagte, eigentlich bin ich geschafft, eigentlich geht es gar nicht mehr. dann würde das Seufzen in dem Sinne, wie wir es verstehen, Sinn machen. Aber nicht hier. Nicht da, wo es dann heißt, Jesus blickte zum Himmel auf und seufzte. Was heißt das denn? Also in anderen Zusammenhängen wird es uns nochmal deutlicher. Da schreibt Paulus in einem seiner Briefe, der Geist, also Gottes Geist, kommt unserer menschlichen Schwachheit zu Hilfe in unaussprechlichen Seufzern. Und das ist ja nicht ein permanentes Flennen und Flehen und Seufzen, wie wir es halt kennen, sondern, so sagt da jemand mal, es ist halt nicht in Sätzen und Worten sprechen, wie ich es jetzt zu euch tue, sondern wie wir es vorhin in der kurzen Zeit gemacht haben beim Sprachengesang, mit lauten Silben und Konsonanten. Wie sie der Geist gibt, sagt Paulus dann an anderer Stelle. Und so auch hier und so auch an allen anderen Stellen, wenn es heißt, Jesus blickte auf und seufzte, dann meint es immer dieses. Ja, dass auch ein Professor für Neues Testament erläutert, der Professor Dr. Norbert Baumert, einer der ganz Großen im Neuen Testament, der auch alle Paulusbriefe übersetzt hat an der St. Georgen Hochschule in Frankfurt, der hat gesagt, nee, das Einzige, was da Sinn macht, auch vom Urtext her, das will ich euch jetzt nicht auseinanderklamüsern, ist auch nur für Leute, die Philologie studiert haben, interessant. Aber nur, dass ihr wisst, es meint eigentlich ein Beten. In lauten Silben, Konsonanten, wie sie der Geist gibt. Mit einem Seufzen, wie wir es heute verstehen. Die Mutter seufzte als das, oder die Kinder seufzten dann und dann über die Eltern. Das ist alles damit nicht gemeint. Also eine Hinwendung zu Gott und zu beten. So, soweit mal zu Jesus, dass du siehst, er will wirklich dein guter Hirte sein. Oder wie Helga sagte in dem Psalm, er will dein Hüter sein. Er will, dass dein Leben gelingt, denn er hat es dir geschenkt. Er will dich berühren. So, und was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für dich? Wie kannst du dich heute und auch morgen und übermorgen von Jesus berühren lassen? Die eine und erste und einfachste Form ist, du kannst das jeden Tag machen, wo immer du bist. Du kannst das etwas konzentrierter machen zu Hause, indem du dich zum Beispiel vor einem Bild oder Kreuz oder was, wie auch immer, in eine ruhige Ecke setzt und dir vorstellst, Gott ist da und er sieht dich und du schaust auf ihn. So hat es ja die kleine Therese von Lisieux gesagt, als sie immer wieder in der Kirche saß und gefragt wurde, was sie denn da so ellenlang macht, da sagte sie, ja, ich sitze einfach da und Gott schaut mich an und ich schaue ihn an. Das ist wunderbar. Und diese Form, dich von Gott berühren zu lassen, kannst du überall machen. Ich mache das oft, wenn ich mit dem Zug weggefahren bin und auf den Zug warte am Bahnsteig, kann ich für andere beten, die da vor sich hinhetzen. Zumindest, dass sie nicht über einen Koffer auf die Bahngleise stolpern. Dafür kannst du immer beten, ja, für andere beten, dass es ihnen einfach gut geht, dass auch ihr Leben heil und gesund bleibt. Und ich bete, dass Gott mich einfach segnet, dass ich in seiner Gegenwart bin. Und das kannst du eben, wie gesagt, überall machen, wo du Zwischenzeiten hast. Bei der Bushaltestelle, bei der Bahn, wenn du an der Einkaufskasse stehst, musst dich nicht aufregen, sagst einfach, oh toll, 10 Leute sind vor mir mit einem vollen Einkaufskorb. Was kann ich wieder schön beten? Ist doch viel besser, als wenn du dich aufregst. Oh, wie kommen die nicht voran? Es geht nicht weiter. Wieso machen die das nicht schneller aus Band? Und, und. Also überall, wo du warten musst, kannst du die Zeit nutzen, dich von Gott berühren zu lassen. Und ich empfehle, dass da kannst du richtig gut Zeit nutzen. Ich habe ja schon wiederholt gesagt, bin jetzt besonders eingespannt bei meiner Schwiegermutter. Da warte ich und warte ich. Am Anfang habe ich mich immer aufgeregt. Sie klingelt am Handy, dass ich hochkommen soll, aber ich warte 5 Minuten, habe ja sonst nichts zu tun. Früher habe ich mich aufgeregt, jetzt bete ich. Das ist meine einstündige Gebetszeit. Seit ich das mache, rege ich mich erstens nicht mehr auf und zweitens mal, ich kann das richtig nutzen. Und Gott segnet das, wirklich. Früher habe ich mir richtig Zeit genommen, auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zum Beten. Jetzt stehe ich die in der Wohnung meiner Schwiegermutter rum. Was soll's? Gott ist da und unten. Ja. Das heißt, du kannst überall Zeiten nutzen, dich von Gott berühren zu lassen. Das ist eigentlich so der wichtigste Input, den ich euch heute Abend mitgeben möchte, weil Gott einfach gut ist. Ich denke, du hast an dem Taubstummen gesehen, Gott ist gut zu ihm, er ist gut zu dir. Nutze die Zeit, immer wieder Zeit mit Jesus und Gott zu verbringen und sag ihm doch einfach, berühre mich. Wenn es mir halt dann doch zu lange dauert oder völlig quer kommt, dann sage ich, Herr, jetzt rege ich mich gleich auf, aber bitte stille du den Sturm in mir. Ja? Und er tut das. Du kannst neue Erfahrungen sammeln. Also ich habe die jedenfalls im letzten halben Jahr gesammelt. Und du wirst sie auch sammeln. Das ist die erste Form. Die zweite, indem du immer wieder auch dich berühren lässt durch sein Wort. Das ist das, was hier in den Evangelien steht. Dass du einfach weißt, wie denkt Gott zu den Menschen überhaupt, aber auch zu dir. Wie steht er zu dir? Gott hat ja auch Gefühle. Wie fühlt Gott in dieser Richtung? Und dass du das liest, wie Gott denkt und fühlt und ihm sagst, wie du denkst und fühlst. So kommt er in ein richtig gutes Gespräch im Laufe der Zeit. Probiert es einfach mal aus. Selbst wenn du sagst, weißt doch gar nicht, ob Gott gibt, weißt doch gar nicht, ob er jetzt Zeit hat, weißt gar nicht, ob er hier ist. Geh einfach mal davon aus, er ist da, er hat Zeit und er mag dich. Geh einfach mal davon aus und probiere es und dann guck, was passiert. Er wird dich verändern, er schenkt dir ein neues, hörendes Herz. Das ist nämlich der Kernpunkt dann dabei. Als der König Salomo mal im Traum hat ihn Gott eingeladen, eine Bitte auszusprechen. Und Salomo überlegt dann, steht im ersten Buch Könige, drittes Kapitel, Vers 9. Und dann sagt er zu Gott die Bitte, das, was ich mir von Gott wünsche, gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Das habe ich, als ich das gelesen habe und auch mal in einem Bildungshaus gesehen habe, wo einer der Ordensgründer so dasteht mit beiden Händen, ja, da mache ich es auch richtig, so steht er da in Hünfeld, sehe ich jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, der will Gottes Wort hören. Ja. Schenke mir ein hörendes Herz. Das ist der wichtigste Wunsch. Also sollte Gott dich jemals fragen, dann sag nicht irgendwas. Gott sagt auch hier, dass du nicht um langes Leben bittest oder dass die Mathearbeit nächstes Mal gut geht oder verplemperst du alles. Gott gibt dir das dazu, wenn du bittest, gib mir ein hörendes Herz. Und das sind Elemente, wie ich sie gerade genannt habe, dass du in diese Haltung eines hörenden Herzens hineinwächst. Ein drittes Element ist, wenn wir hier zusammenkommen und Gottlob preisen. Helga sagt das auch, mir ging es heute Nachmittag aus, ich habe gesagt, ich freue mich schon, heute Abend hier gemeinsam mit euch Gott zu lobpreisen und anzubeten. Das tut mir immer gut. Und zu hören, das ist das vierte, wie hilft Gott anderen Menschen im Leben? Wie haben sie erlebt, dass Gott auf ihrer Seite steht? Und das baut mich dann wieder auf. Weil selbst wenn ich einen glaubensmäßigen Durchhänger habe, dann weiß ich, Mensch, bei Brigitte, bei Helga, bei Elke, bei Renate oder bei jedem von euch hat Gott auch jetzt Kraft gegeben. Wenn er es der Renate gibt, dann wird er sie mir auch geben, oder? Genau. Also, das ist der Punkt, wie Gott dir ein hörendes Herz schenkt und dich auferbaut. Und natürlich, er begegnet dir in den Mitmenschen, in den Armen. Das heißt immer, wenn du irgendwo hingehst, also wie Beispiel heute Morgen Schule, ich kann das Gott geben vorher. Ich kann es ihm sagen und dann kann ich es abgeben, ohne dass ich überhaupt noch dran denke. Und glaube mir, Gott kommt nicht erst durch dich irgendwo hin, sondern er ist schon da. Er wartet dort schon auf dich. Und so wird sich dein Leben verändern. Und dann, du siehst es ja an Jesus auch, schau immer wieder mal hoch zum Himmel. Also auch das ist wunderbar, in diesen Tagen sowieso. Ich schaue gerne hoch zum Himmel, weil so schöne Wolken da sind, heute den ganzen Tag. Ich denke nicht nur in Geismar. Für euch genauso, ne? So schöne Wattewolken, weiß und dann natürlich auch wieder mal grau und dann hat es ein bisschen geregnet. Also ein großer Wechsel. Aber schau auch dahin, weil du weißt, Gott will dir nahe sein. Schau auf zu Gott. Und es ist allemal anders, nach oben mal zu schauen, als permanent nach unten zu schauen. Muss ich schon mal gucken, wenn ich mal irgendwo laufe, dass ich im Fahrrad dann klingle, weil die meisten Leute kommen mit ihrem Smartphone, gucken nach unten. Ich sage mal, die armen Menschen sehen nichts, rennen noch gegen Laternenpfahl. Also schau auf Gott und er schaut auf dich. Und dann wirst du auch das Dritte, was die Leute dann über Jesus sagen, erfahren. Er hat alles gut gemacht. Er wird auch in deinem Leben alles gut machen. So hat es auch der Apostel Paulus erfahren. Er löst die Fesseln der Taubheit. Er löst deine Sprache und er gibt dir dann auch die richtigen Worte, auch mit deinen Leuten. Und so kannst auch du dann letztendlich Zeugnis geben, davon haben wir ja immer wieder geredet. Wenn du in Beziehung zu Gott lebst, dann ist es auch einfach, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ach, das und das geht mir schlecht. Dass ich dann sagen kann, ja, und mir hilft in solchen Situationen zu beten. Und schon bist du im Gespräch. Was? Beten? Wie denn das? Ich habe noch nie gehört, dass es einen Gott gibt. Na gut, kannst du ihm von deinem Gott erzählen. Also so kommst du ganz schnell in Gespräche, auch mit anderen, und kannst ihnen dann erzählen, er ist es, der dir das Leben schenkt. Er ist es, der letztlich auch in deinem Leben alles gut macht. Gut, dann schau nochmal, was ist jetzt dein Wunsch an Jesus? Das muss ja gar nicht immer das sein, was mich am meisten prickt oder mir am meisten zu schaffen macht. Es gibt ja vieles, was uns im Alltag zusetzt. Aber das muss ja noch lange nicht so sein, dass ich sage, das will ich los sein. Vielleicht viel wichtiger, nicht was willst du los sein, sondern was willst du von Jesus haben? Es kann ja sein, dass du sagst, ja, mich von ihm berühren zu lassen, das wäre toll. Dass er mich in der und der Hinsicht verändert, wäre toll. Aber ich habe nicht den Glauben. Macht nichts. Wenn du ihn um Glauben bittest, wird er dir den geben. Und deshalb guck doch mal, was ist das, was du jetzt Jesus sagst, Herr, berühre mich. Komm und berühre mich. Dann hast du jetzt noch eine tolle Möglichkeit. Jetzt werden gleich Gerd und Andreas für uns hier Instrumentallobpreislieder spielen. Und du kannst noch mit dieser Frage am Stuhl einfach verweilen. Du kannst dem mal nachgehen. Was wünsche ich mir von Gott? Und wenn du es weißt, dann bete jeden Tag darum, dass Gott dir die Kraft gibt, das umzusetzen. Er wird sie dir geben. Und nach 14 Tagen wirst du merken, hier hat sich was verändert. Wir haben es ja vorhin gehört von Roman Schäff, da hat es 14 Monate gedauert. Ich verspreche dir, bei dir geht es schneller. Wenn du es selber willst, braucht es keine 14 Monate, 14 Tage. Probier es aus. Was ist dein Herzenswunsch, wo Gott dich verändert? Für andere zu beten, dass er sie auch verändert, das ist auch noch eine Sache, haben wir ja gehört. Aber heute Abend ist die Einladung an dich. Und dem kannst du dann innerlich nachgehen oder du kannst auch zu einem der Gebetsteams gehen und kannst sagen, ich bin Fritz und ich habe dieses Anliegen und bitte Gott, dass er das verwirklicht oder mich darin segnet oder mir dabei hilft. Und kurz vor 10 werden wir dann hier auf jeden Fall auch schließen, wie immer sonst dienstags auch. Und wer früher gehen muss, der geht halt einfach in Stille. Aber gönnt euch diese Zeit. Also ich finde es immer ganz toll, auch dieser dritte Teil. Ja, und so lasst uns jetzt in der Gegenwart Gottes bleiben und uns von ihm berühren.